So, aber lass uns bitte direkt einsteigen mit dem Kracher, mit der Unverschämtheit, mit dem Wahnsinn dieser Woche. Sam Dillon hat im Dschungelcamp beschissen.
Bitte was?
Das gibt's doch wohl nicht.
Du spoilerst mich schon wieder. Also, wir sind noch nicht so weit. Wir sind erst bei Folge 3. Wir sind nicht live.
Ihr seid erst bei Folge 3. Das ist doch keine Netflix-Serie.
Ne, wir haben zu spät angefangen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es wieder lief. Und dann haben wir zu spät. Jetzt, was hat der Sam gemacht?
Der Sam hat bei der Schminke beschissen. Er hat ein kleines Töpfchen Schminke hat er heimlich rausgenommen.
Nein.
Und dann wurde er dabei erwischt. Und dann hat er aber hinterher gesagt, nein, nein, das wäre ihm rausgefallen. Und dann hat RTL in Großaufnahme gezeigt, wie der kleine Betrüger da in Wirklichkeit und Maurice hat geheult. Also, aber ich bin völlig fassungslos, dass du sagst, wir sind erst bei Folge 1 oder 2 und das beschreibst, als ob du irgendwie Twin Peaks von David Lynch gucken würdest.
Aber man kommt doch inhaltlich gar nicht mehr rein, wenn man da eine Folge auslässt. Du musst doch da wirklich den Menschen, die dort sitzen, an den Lippen hängen, damit du das alles nachvollziehen kannst.
Ja, also wenn du nicht mehr reinkommst, wenn du eine Folge Dschungelcamp verpasst, ja, dann bin ich mal gespannt, wie du heute über politische Sachen urteilst. Wow!
Na, ihr da draußen, hier ist wieder euer Lieblings-Satire-Podcast Grundlos Gute Laune. Und von Grundlos Guter Laune haben wir auch heute wieder jede Menge im Angebot. Ein Zitat, das Václav Havel zugeschrieben wird, lautet: Das größte Problem unserer Zeit ist, dass viele Menschen lieber an einfache Lügen glauben, als an eine komplizierte Wahrheit. Gut, egal ob es der Watzlaw jetzt wirklich gesagt hat oder nicht, es passt besser denn je. Wahr ist aber auch, dass manchmal auch komplizierte Lügen einfache Wahrheiten zugleistern. Und in diesen Fällen bemühen wir uns hier im Podcast, unseren bescheidenen Beitrag zur Entkleisterung zu leisten. Und dafür sitzt mir gegenüber der Entkleistermeister Philipp Simon. Scheiße, das mache ich nochmal. Und dafür sitzt
nee, das lassen wir genau so drin, dass die Leute mal, dass die Leute auch mal mitkriegen, wie du regelmäßig an deinen Bandwurmsätzen scheiterst. Dass das auch mal in die Öffentlichkeit kommt.
So, also, komm, ich mach das nochmal, oder?
Nein, mach jetzt bitte zu Ende. Das
okay, dann lass mich diesen Satz aber noch sagen, weil er ist so schön von mir formuliert. Und also nochmal, wahr ist aber auch, dass manchmal auch komplizierte Lügen einfache Wahrheiten zugleistern. Und in diesen Fällen bemühen wir uns hier, unseren bescheidenen Beitrag zur Entkleisterung zu leisten. Und dafür sitzt mir gegenüber jetzt der Entkleistermeister, Philipp Simon heißt er. Applaus!
Und mir gegenüber, der König der Bandwurmsätze, meine Damen und Herren, Tobias Mann.
Ja, Dankeschön. Unser Studiopublikum heute wieder sensationell.
Ja.
Sensationell. Und ja, lieber Philipp, du weißt ja, am Anfang der Sendung steht immer, und das wird auch in Zukunft so bleiben,
Primaten-Ping-Pong.
So, und da muss ich jetzt direkt mal mit einer Konfrontation hier einsteigen.
Ja.
Es wird jetzt hier direkt mal konfrontativ, mein Freund. Ja. Mein Sohn hört seit neuestem unseren Podcast. Mein Sohn, ja, mein Fleisch und Blut hört unseren Podcast. Und wir sitzen am Frühstückstisch, Sonntagmorgen war's. Und da fragt er mich allen Ernstes, sag mal Papa, bist du wirklich Mitglied in der FDP? Weil du hier so eine Scheiße ständig verbreitest. Und,
aber ich finde, dein Sohn hat auch ein Recht auf die ganze Wahrheit. Und du musst jetzt lernen, dazu zu stehen. Du bist ein Lindner-Fanboy immer gewesen und bist es jetzt auch noch. Und dein Sohn, wo ich ja vermute, der eher, sagen wir mal, in meine Richtung geht, also eher so Gewerkschafterzüge hat, der erkennt langsam die Schwächen seines Vaters und beginnt eine gesunde Auseinandersetzung mit dem Lebenswerk seines Vaters. Ich finde das okay.
Unfassbar. Also ich möchte an dieser Stelle festhalten, nein, nein, ganz deutlich. Ich war und bin kein Mitglied bei den Freien Demokraten.
Behauptet Tobias Mann. Aber wir haben jetzt, Mark Zuckerberg hat beschlossen, es gibt keinen Faktencheck mehr. Das heißt, meine Meinung ist genauso viel wert wie deine Meinung. Du sagst, du bist nicht Mitglied. Ich sage, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du es bist. Und so ist das jetzt im Internet, mein lieber Freund. Entschuldigung, aber das, was wir hier gerade machen, ist im Prinzip ein wunderschöner Beleg für das Zitat von Václav Havel.
Ja, das ist recht. Da hast du recht, ja. Und vor allem, dass jetzt ja Meinungen, egal wie sie sind, ob wie faktenbasiert oder nicht faktenbasiert, sie sind einfach auch nebeneinander stehen sollen. In so einem Zuge der Gleichberechtigung.
Fakten sind jetzt gleichberechtigt. Wenn ich sage, 2 + 2 = 4 und du sagst, 2 + 2 = 5, dann hätte man früher gesagt, lieber Tobi, mein lieber Freund, du hast nicht alle Tassen im Schrank, nimm Taschenrechner. Das hat sich jetzt geändert und es war ja auch bewundernswert zu sehen, wie tief auf die Knie Mark Zuckerberg vor Donald Trump gesunken ist.
Ja, das war der Hammer. Die ganzen Tech-Bros von Bezos bis Zuckerberg haben ja schon quasi die Grubenlampe angelegt, um in den Enddarm von Trump einzusteigen, um zu merken, ey, da ist ja schon ganz schön voll.
Ja, da ist richtig was los.
Da ist aber richtig was los.
Drill, baby, drill.
Da ist richtig Party.
Ja.
Aber es ist ja schon faszinierend zu sehen, wie auch Zuckerberg im Prinzip diese ganze Zeit jetzt so im Nachhinein beschreibt wie so eine Verwirrungsphase, als ob man so kurz vom Weg abgekommen wäre. Und das werden, sagen wir mal, die Chronisten irgendwann auch in Bezug auf Tobias Mann sagen, die werden irgendwann sagen, es gab da diese Phase, da war er in der FDP, da war er Mitglied, er hat für Christian Lindner gekämpft, aber er hat irgendwann auch wieder zurück auf den Weg der Tugend gefunden.
Unfassbar. So. Unfassbar. Sollen wir uns mal Friedrich Merz zuwenden, wir zwei? Vielleicht schon mal jetzt im Primaten-Ping-Pong?
Ja.
Weil ich habe was gehört und da wollte ich dich mal fragen, wie so deine Einstellung dazu ist.
Ich werde den Deutschen Sportbund, ich werde den Deutschen Fußballbund bitten, in der E- und F-Jugend wieder Fußballspiele stattfinden zu lassen, wo Tore geschossen werden dürfen.
Und das Wichtige ist, dieser überzeugte Gesinnungsapplaus, der da auch noch mit reinspringt.
Ja, jawohl!
Und ja, es ist ja schrecklich. Ja. Nein, aber er beschreibt doch da etwas, wo man sagen muss, das ist wirklich ein Missstand in unserer Gesellschaft. Es stehen Abend für Abend Tausende von Kindern auf deutschen Fußballplätzen und haben keinen Ball und können keine Tore schießen.
Ja, sie dürfen nicht.
Die laufen völlig orientierungslos über diesen Rasen. Es ist kein Ball da, es sind keine Tore mehr da und sie dürfen keine Tore schießen. Und ich finde gut, dass Friedrich Merz den Finger in die Wunde legt.
Aber kannst du uns ein bisschen Kontext geben, Philipp, zu dieser Aussage?
Nein. Also ich bin nicht mehr bereit, jeden Schwachsinn von Fritze Merz aufzuwischen. Es ist de facto, du weißt es doch sogar noch besser. Du bist doch Mainz 05-Fan. Du kannst es sogar wenn du es denn erklären
wir
willst.
Wir dürfen momentan Tore schießen und tun das auch. Reichlich.
Mainz 05 ist ja so ein bisschen FDP unter dem Bundesliga-Verein.
Das ist überhaupt nicht wahr. Wir sind ein Underdog, der sich mit harter Arbeit auf den 6. Platz der Tabelle vorgearbeitet hat.
Ja, also FDP, ja. Das ist genau die Jobbeschreibung der FDP. Ein Underdog, der durch harte Arbeit nichts erreicht. Natürlich.
Ja gut, das ist jetzt deine Aussage.
So, aber zurück zu den Kindern, die über die Sportplätze talken.
Es geht ja um diesen ganzen Bums. Ja, die leisten heute nichts mehr. Ja, alle werden in Watte gepackt. Ja, mit Bundesjugendspiele und sowas, diese ganze Diskussion, wo dann auch teilweise behauptet wird, es gäbe das gar nicht mehr und überhaupt kein Leistungsdruck mehr. Und dann geht es um diesen Unterschied zwischen Wettkampf und Wettbewerb. Also am Ende des Tages gibt es Pädagogen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, bis zu welchem Alter es sinnvoll ist, möglicherweise den Wettkampfgedanken ein wenig zu reduzieren, um den Spaß am Sport nach vorne zu stellen. Diese ja. Verrückten, oder? Spaß am Sport. Also
und man darf ja auch nicht vergessen, die paar Jahre, die Kids dann noch, sagen wir mal, ohne diesen Leistungsdruck haben, den haben sie ja dafür die restlichen Jahrzehnte ihres Lebens. Also, dass man ihnen nicht mal die ersten 10 Jahre gönnt, so ein bisschen noch vor sich hin zu spielen und ein bisschen zu träumen und zu dröppeln. Der ganze Scheiß, das ganze Leben besteht doch irgendwann für die Kids nur noch aus Prüfungen.
Ja, klar.
Es geht in der Schule weiter mit Prüfungen. Was kannst du leisten? Danach geht's ins Verwertungssystem. Kannst du an eine höhere Schule? Bist du nicht dafür geeignet? Im Studium. Das ganze Leben besteht nur noch aus Prüfungen und aus Leistungsabfragen. Und Friedrich Merz regt sich drüber auf, dass dieser psychische Druck, an dem ja inzwischen auch immer mehr Erwachsene zerbrechen, auch in der Politik, Kevin Kühnert, Beispiel. Andere Leute, gibt's viele Beispiele, auch in der CDU gab's Beispiele. Dass man diesen Druck quasi den Kids vorenthält, das findet Friedrich Merz nicht gut, sondern er sagt, wir sind eine Leistungsgesellschaft und sobald die Kids irgendwie aus dem Krankenhaus von der Hebamme entbunden, dann gibt's auch schon die ersten Haltungsnoten. Ja.
Ja, und es ist ja nicht so, dass jetzt in diesen sportlichen Bereichen jeglicher Vergleich nicht mehr möglich ist, sondern es ist ja einfach nur so, dass bestimmt.
Und ganz ehrlich, ja. Tobi, also Bundesjugendspiele. Kennst du irgendjemand, der Bundesjugendspiele ernst? Ich bin da nicht mal hingegangen. Das war mir zu weit weg.
Du hast dich dem entzogen, also, wirklich?
Ich habe mich dem entzogen, das war Bundesjugendspiel, das weiß ich noch, das war in Essen, ich glaube im Gruger Park oder so gab es Bundesjugendspiele, da musstest du dann irgendwie 100 Meter rennen, ja klar, bist du da irgendwie hingegangen, dann bist du 100 Meter gerannt, aber es hat, dann hast du irgendeine Urkunde und auch damals, ich weiß, dass ich unfassbar schlecht war und ich erinnere mich aber, dass ich trotzdem eine Urkunde bekommen habe.
Ja, du hast eine Teilnehmerurkunde vermutlich bekommen, also war dabei. Vielen Dank dafür. Und dann gab es ja, glaube ich, bisschen, ja. Siegerurkunden und Ehrenurkunden. Aber ich weiß auch nicht mehr. Das ist schon lange her bei mir. Für mich war das immer grauenvoll, weil ich war ja in Sport eine absolute Null. Also echt? Egal was. Also mit einem Ball kann ich bis heute null umgehen. Aber damals
ich hätte dich
gar
jetzt
nix.
Tatsächlich so ein bisschen im Sportlichen verordnet.
Überhaupt nicht. Ich war wirklich der Klassiker, so beim Mannschaften wählen, der Letzte, der dann so als der stärkeren Mannschaft noch so als Hindernis, als Hemmschuh zugeschrieben worden ist. Das war ich. Und also ich konnte gar nichts. Und deswegen war für mich Bundesjugendspiele auch echt immer grausam. Also vor allem werfen. Also da muss ja so komische Lederbällchen, Ledersäckchen durch die Gegend
echt?
Schmeißen.
Wir haben Zwergen geworfen. Ihr hattet Lederbällchen, wir haben Zwergen geworfen.
Das waren noch diese Zeiten, wo nicht alles so politisch korrekt war damals bei euch, dein genau. Essen im Gruger Park. Ja. Ja, da habt ihr noch Kleinwüchsige geworfen.
Da
ja.
War Schirmherr war Friedrich Merz.
Ja.
Und wir hatten, früher hat man in Essen auch, Essen Arbeiterstadt, hat man gesagt, Hammerwerfer. Das waren Leute, die keinen Bock hatten zu arbeiten. Die nannte man Hammerwerfer. Ja, weil die quasi das Arbeitsgerät ganz weit wegschmeißen. Deswegen sagten wir, guck mal, da kommt wieder so ein Hammerwerfer. Das waren Leute, die keinen Bock hatten zu arbeiten.
Ja. Was ich wieder lerne.
Zitatort.
Ja, und auch wir beschäftigen uns heute natürlich, das müssen wir tun, mit dem Nachbeben, das eingesetzt hat, nachdem eine grausame Tat in Aschaffenburg passiert ist. Ein Mann, ein afghanischer Staatsbürger, hat einen 2-jährigen Jungen und einen Mann, der helfen wollte, getötet. Und das führte dann natürlich dazu, dass große Diskussionen stattgefunden haben. So weit, so verständlich. Was dann aber passiert ist und wie schnell auf einmal der Wahlkampf von dieser Diskussion Besitz ergriffen hat, das war dann doch überraschend. Oder wie ging's dir, Philipp?
Ja, wir haben im Prinzip etwas erlebt, was vor allen Dingen in den letzten Jahren reflexhaft immer wieder von der AfD gemacht wurde und man in letzter Zeit erkennt, dass es da auch ein Muster bei der CDU gibt. Nämlich das ist das politische Ausschlachten von schrecklichen Gewalttaten. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für uns, gerade einmal zu Beginn der Diskussion, die wir jetzt führen, das auch einmal vielleicht klarzustellen und auch klar zu formulieren. Wir konzentrieren uns heute in unserem Gespräch nicht so sehr auf diese Gewalttat, also auf das, was damit zu tun hat, sondern uns geht es hier in diesem Podcast letztendlich um die politische Auseinandersetzung mit so einer Gewalttat. Das wird letztendlich, muss man auch sagen, selbstkritisch, den Opfern an dieser Stelle nicht gerecht, weil eigentlich müssten die im Mittelpunkt stehen. Nur, ich sag mal, unsere Aufgabe als politisch-kabarettistischer Podcast ist, glaube ich, weniger in der Aufklärung von Gewalttaten und den Konsequenzen daraus als im politischen Umgang damit.
Was ich so erschreckend fand, ist, dass das so schnell dieser Fall genutzt wurde, um eine Profilierungsstrategie zu fahren und zu zeigen, man ist jetzt der starke Mann, der Macher. Merz kam direkt mit seinen 5 Punkten da um die Ecke, aber auch Olaf Scholz muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er sehr schnell mit einer sehr drastischen Aussage auch um die Ecke kam, mit der, wo er von Terror gesprochen hat, zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt über die Umstände noch viel zu wenig klar war, um so eine Aussage zu treffen. Das heißt, was ich mir gewünscht hätte, dass führende Politiker eben nicht direkt in die Emotionen verfallen und direkt in den Wahlkampfmodus schalten, sondern ein wenig reflektierter und besonnen mit diesem Fall umgehen, weil ja alle anderen schon nicht besonnen waren. Also es ist ja allgemein in der Öffentlichkeit auch sehr verständlicherweise emotional diskutiert worden. Und da würde ich mir doch wünschen, dass führende Politikerinnen und Politiker eben genau da einen Schritt zurück machen und versuchen wieder zu einer gewissen Sachlichkeit, soweit das möglich ist bei so einem Thema, zurückzukehren. Und das ist eben gerade nicht passiert, was ich tatsächlich tragisch fand.
Ja, also was vielleicht auch nochmal zur Einordnung dazugehört ist, hätte man sich an die Gesetze gehalten, die wir jetzt schon haben, die aktuell gelten, wäre diese Tat eben auch vermeidbar gewesen. Das heißt, diese ganze Diskussion über, wir brauchen noch strengere Regeln, ist eine völlig absurde Diskussion, weil ja offensichtlich der Staat nicht mal in der Lage ist, die Regeln, die wir bereits haben, die Gesetze, die wir bereits haben, einzuhalten. Ich finde, das gehört auch nochmal zur Einordnung dieser ganzen Diskussion.
Was man an der Stelle aber auch nochmal sagen muss, ist, dass Markus Söder ja sehr schnell auch am Start war und direkt dem Bund da eine Verantwortung zugeschoben hat. Natürlich auch ein Stück weit, um von der Verantwortung abzulenken, von der Verantwortlichkeit, die auch in Bayern natürlich bei dieser Sache liegt, weil natürlich bayerische Behörden, sagen wir mal, da ist auch nicht alles richtig gelaufen an der Stelle. Die Aufarbeitung kommt hoffentlich noch, aber am Ende des Tages bringt natürlich dieses Du bist schuld oder Du bist schuld überhaupt nichts in diesem Fall.
Nein, aber es trägt natürlich schon zur Absurdität der Debatte dabei, dass ausgerechnet das Bundesland, in dem es passiert ist, das Bundesland, was eben auch, wie andere Bundesländer auch, geltendes Recht offensichtlich nicht durchsetzen konnte, jetzt noch viel strengere Regeln fordert. Das ist ja absurd. Also wenn ich nicht mal die geltenden Gesetze umsetzen kann, wenn ich nicht mal das Personal, die Ressourcen und die Fähigkeiten habe, geltendes Gesetz umzusetzen, was dazu führen würde, dass solche Gewalttaten nicht stattfinden würde, ist es doch völliger Schwachsinn, rauszugehen und noch strengere Regeln, noch mehr Regeln zu fordern, die ja letztendlich einfach nur zu einer weiteren Überarbeitung und Fehlleistung des Systems führen würde. Denn die Staatsanwaltschaften, all die Polizisten, die kommen ja jetzt schon nicht hinterher. Also diese ganze Debatte macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn.
Jetzt können wir schon ein bisschen spoilern. Das wird sich so ein bisschen durchziehen, weil hier Erwartungen geweckt werden von Friedrich Merz vor allem. Und er versucht da Wählerstimmen zu generieren mit seinem Verhalten und mit Ideen, die letzten Endes teilweise, man könnte sogar fast sagen, weitgehend an der Realität zerschellen werden, was wieder weiter zu Frustration führt. Letztlich wäre es wichtig, in diesem ganzen Themenkomplex einfach mit einer gewissen Ehrlichkeit und auch Komplexität, weil die hat es nämlich an dieser Stelle, die Leute auch zu behelligen. Ich sehe, dass das auch teilweise passiert, also in vielen medialen Bereichen versucht man jetzt gerade aufzuarbeiten, was die Schwierigkeiten beim Thema Migration und Asyl sind. Und aber die politische Debatte ist dann doch oft sehr platt. Apropos platt.
Und genau. Und das ist quasi heute auch unsere Aufgabe in diesem Podcast. Ich sage es an der Stelle nochmal, damit keine Missverständnisse auftauchen. Unsere Aufgabe heute ist es, die politische Debatte zu dieser Gewalttat zu beurteilen.
Und apropos platt, ich sagte es eben schon, natürlich war Björn Höcke auch vor Ort in Aschaffenburg und man sieht, dass er sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat, mit dem konkreten Fall zu beschäftigen, weil er sagte nämlich das hier.
Ein 2-jähriges Mädchen ist erstochen worden.
Höcke, Sie haben sich vertan, es ist ein Mädchen, es ist kein Mädchen, sondern ein Junge, der da gestorben ist.
Ja, das bringt das politische Ausbeuten solcher Taten auf den Punkt.
Ja, und der Wahlkampf läuft jetzt tragischerweise, muss man sagen, aufgrund dieses Vorfalls auf Hochtouren, also alle drehen so richtig auf, fahren ihre Wahlkampfautos in den roten Bereich und Herr Linnemann, das kleine Politfrettchen Linnemann, der hat jetzt mal eine kurze Erfolgsbilanz auch schon für die Union präsentiert.
Wir erleben im Moment in der Partei einen unglaublichen Zuspruch. Friedrich Merz hatte am Wochenende 4 Wahlkampfveranstaltungen mit fast 7000 Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben die Situation, dass Menschen zum Teil nicht reinkamen, vor der Tür standen. Wir haben die Situation hier im Haus, dass allein 200 Mitgliedsanträge am Wochenende hier im Adenauerhaus eingingen.
Ja, Friedrich Merz ist die Taylor Swift des Konservatismus, oder?
Ja, super. Ich weiß natürlich nicht, ob er die Arena in Gelsenkirchen vollkriegt.
Nein.
Und musikalisch habe ich bei Taylor Swift irgendwie, kriege ich mehr Input. Aber du kannst, den Vergleich ja, da, kann man
das
schon
Das würde ich jetzt fast diskutieren wollen, aber das ist ein ganz anderer Podcast. Ja. Carsten Linnemann läuft natürlich jetzt auf Hochtouren, komplett verliebt in seinen Chef, logisch. Aber was sagt Merz dazu?
Ja, der Merz, der will ja zum einen mal, also in seinen, wenn wir mal auf seine 5 Punkte jetzt eingehen, ja, möchte er dauerhafte Grenzkontrollen. Das heißt also, es soll permanente Kontrollen an allen deutschen Grenzen geben, um illegale Einreisen zu verhindern. Was ich auch immer kritisch anmerke, ist, wenn es um illegale, das Wort illegale Migration, illegale Einreisen und so weiter geht, weil das so einfach, wie das auch so wegformuliert wird, nicht ist. Weil letztlich, und da beißt sich auch so ein bisschen die Katze oder der Hund in den Schwanz, wie auch immer man das sagen möchte, wenn jemand hier an eine Grenze kommt und um Asyl bittet, selbst wenn er in einem anderen europäischen Land angekommen ist und wo dann immer alle Dublin-Regelungen rufen, aber selbst dann hat der deutsche Staat die Aufgabe, diesen Antrag auf Asyl zu prüfen. Und wenn man jetzt Einreisen verhindern möchte, er will ja auch Zurückweisungen an den Grenzen, das hat Merz ja auch gesagt, bleibt die große Frage, wohin? Das beantwortet ja auch irgendwo keiner. Wohin?
Aber das sind ja auch alles Details, die keinen mehr interessieren. Ja. Nach dieser Gewalttat möchte man einfach nur noch einen großen Zaun errichten und alles perlt ab. Das ist das Problem, wenn sich dann der Populismus von Friedrich Merz quasi, man könnte sagen, weil du gerade das Bild hattest, Friedrich Merz beißt sich selber in den Schwanz. Weißt du? Ja. Das, was du gerade gemacht hast, war ja quasi eine Analyse des geltenden Rechts und die Frage, wie kann man im aktuellen Fall oder wie kann man im Moment damit umgehen? Und das, was du gemacht hast, das will keiner mehr. Oder zumindest wird immer mehr, falsch formuliert, es wird immer mehr von Politikern suggeriert, dass die Mehrheit in diesem Land das gar nicht mehr will oder gar nicht mehr hören will. Und da sage ich, au contraire, mein Freund, ich glaube, dass immer noch eine große Mehrheit in diesem Land an das geltende Gesetz oder eben auch an diese Sachen glaubt, die kommen nur nicht mehr wirklich zur Stimme. Und es wird halt niedergebrüllt von Leuten, die jetzt nach einfachen Lösungen schreien.
Und einfache Lösungen, die sind oft keine, weil, aber Merz sieht keine Probleme. Also gerade bei diesen Grenzkontrollen und so, da haben wir einen O-Ton da sagt er das hier.
Über die Frage der wirtschaftlichen Auswirkungen der Grenzkontrollen haben wir vor langer, langer Zeit einmal gesprochen, heute nicht mehr. Das ist kein Problem, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, sich Grenzübergänge anzuschauen, an denen kontrolliert wird. Die deutsche Bundespolizei hat ein sicheres Gespür dafür, wen sie rauswinken muss und wen nicht. Der Grenzverkehr funktioniert weitestgehend störungsfrei in der Europäischen Union, auch an unseren Binnengrenzen zu den europäischen Nachbarn. Also das ist kein Argument, die Grenzkontrollen jetzt nicht stattfinden zu lassen. Ich vertraue da sehr auf die Bundespolizei und ihr sicheres Urteil, auch in der Erfahrung der Grenzkontrollen, die sie in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Die Bundespolizei sagt uns, sagt mir, wenn wir den Auftrag bekommen, dies zu tun, dann werden wir ihn erfüllen.
Ja, die erfüllen den.
Da ist ja jetzt ganz viel falsch dran. Also zum einen kann natürlich eine Bundesbehörde an der Stelle nichts anderes sagen, als wenn die Politik uns sagt, ihr müsst das tun, dann werden wir das tun. Was sollen sie sagen? Sie können ja schlecht sagen, du, mir ist scheißegal, was die Politik uns sagt, wir machen, was wir wollen. Geht nicht. Also das ist schon mal so eine Bauernweisheit. Das andere ist, das sagt, ja, das funktioniert ja im Moment. Ja, aber wir haben ja im Moment überhaupt keine flächendeckenden Grenzkontrollen. Wir haben ja im Moment gar kein abgeriegeltes Deutschland. Ich würde ja schon sagen, das scheitert doch allein schon an der personellen Aufstellung.
Ja, und da habe ich ein Zitat, weil nämlich bei Markus Lanz, deinem Freund Markus Lanz, war Lars Wendland, der ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, übrigens, Klammer auf, die Gewerkschaft der Polizei äußert auch Zweifel am langfristigen Nutzen der Kontrollen. Also da sagt Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei, sagt, der Aufwand der Kontrollen, der müsse hinterfragt werden. Und Lars Wendland, der beleuchtet mal wirklich praktische Probleme bei der Umsetzung dessen, was sich Friedrich Merz da vorstellt.
Was bräuchten Sie denn, um deutsche Außengrenzen, ginge das überhaupt, dauerhaft 24/7 zu sichern?
Also aus unserer Erfahrung heraus, wenn man das will, und da müsste man jeden Grenzübergang nehmen, bräuchten wir mindestens 10.000 Kolleginnen und Kollegen mehr, als wir jetzt haben. Aber das sind nur die Kollegen, die dort kontrollieren. Da sind noch nicht inbegriffen die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon zu wenig sind, nämlich im Bereich Ermittlungsdienste oder in der Allgemeinheit spricht man von Kriminalpolizei bei der Bundespolizei. Sorry, die fehlen jetzt schon und wir bekommen zu wenig. Unsere Ausbildungskapazitäten werden nicht mal mehr ausgeschöpft, weil wir zu wenig Personal bekommen.
Das heißt, es ist einfach eine Frage der Manpower, an der diese Idee schon mal definitiv scheitert, weil das wirst du, glaube ich, so schnell nicht hinkriegen.
Genau, aber was ja immer noch der Fakt ist, ist, sobald jemand auf deutschem Boden ist und hier einen Asylantrag stellt, dann muss der sowieso per Gesetz erstmal durchgezogen werden.
Ja, aber da sagt jetzt, mein lieber Philipp, Friedrich Merz, Moment, hier Einreisen, illegale Einreisen, also er sagt ja eine konsequente Abweisung aller Personen ohne gültige Einreisedokumente an der Grenze, das ist auch nochmal zu klären, was genau das sein soll. Und jetzt kommt's, unabhängig davon, ob sie Asyl beantragen möchten. Da sagt Merz wörtlich, das gilt ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch.
Ja, ich sage dir, auch Friedrich Merz ist zwei Schritte davor, Dekrete mit dem Filzstift zu unterschreiben. Das ist wirklich, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Friedrich Merz hat einen riesen Irrtum im Kopf. Friedrich Merz glaubt, wenn er einmal an der Position ist, kann er diesen Laden quasi durchregieren wie so ein CEO. Der kommt mit so einer Mentalität rein, ich baue das so um, wie ich es brauche und dann erkläre ich allen, wie es geht und dann läuft der Laden. Und da hat er sich leider quasi in der Staatsform vertan, weil noch haben wir eine Demokratie. Das, wovon er gerade in seiner Sauerländerbirne träumt, ist eine Autokratie.
Ja, er sieht natürlich das Vorbild Trump. Ja, alleine diese Formulierung, am ersten Tag mache ich mit meiner Richtlinienkompetenz das und das. Man muss auch mal sagen, Richtlinienkompetenz entspricht jetzt nicht diesen Dekreten, die der Trump da jetzt irgendwie durchgedingst hat. Also Friedrich Merz ist so ein bisschen wie wenn du Trump bei Temu bestellst.
Also es ist relativ simpel. Wenn Friedrich Merz am ersten Tag quasi sagen würde zu seinem Finanzminister, du musst jetzt 5 Milliarden ausgeben. Die haben eine Koalition und dann sagt er, du musst jetzt 5 Milliarden ausgeben für den Grenzschutz. Dann kann der Finanzminister natürlich immer noch sagen, nein. Und im schlimmsten Fall passiert dann das, was wir jetzt letztes Jahr quasi als Kinohit in Deutschland hatten, das Scheitern der Ampel. Dann kannst du ihn rausschmeißen oder aber du kannst irgendwie die anderen gehen und dann haben wir wieder Neuwahlen. Also all das, was quasi der Kollege Friedrich Merz politisch gerade in seinen feuchten Träumen fordert, das ist extrem weit von der Realität entfernt. Und das macht's so tragisch, weil den Leuten wieder eine Eindeutigkeit in politischen Entscheidungen versprochen und suggeriert wird, die bereits jetzt zum Scheitern verurteilt ist und noch mehr dazu führen wird, dass Leute enttäuscht sind und sich noch mehr für Faschisten begeistern. Das ist das Schreckliche. Die Nummer von Friedrich Merz führt jetzt schon dazu, dass in 1, 2, 3, 4 Jahren noch mehr Leute AfD wählen.
Wir müssen vor allem auch mal über das Konstrukt der Europäischen Union sprechen, weil die darf man dabei ja auch nicht vergessen, die anderen Mitgliedstaaten der EU. Aber da ist natürlich auch Merz dran. Auch darüber hat sich Merz Gedanken gemacht.
Herr Merz, Sie haben gestern im ZDF und jetzt heute auch nochmal die Nachbarn oder die europäischen Nachbarn erwähnt, die das eben hinbekommen würden mit dieser Rücküberweisung oder Zurückweisung an den Grenzen. Ist das denn tatsächlich so? Also beispielsweise bei den Niederländern gab es ja da auch, was diese Notstandsverordnung angeht, durchaus auch juristische Fragen. Also findet das tatsächlich in den europäischen Nachbarländern so statt, wie Sie das gesagt haben?
Es gibt natürlich in den europäischen Nachbarländern Fragen, die an uns, auch an mich gerichtet werden. Sie erinnern sich, wir hatten am vorletzten Wochenende hier im Haus die Vorsitzenden der EVP-Mitgliedsparteien. Darunter waren eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs. Ich habe auch mit Donald Tusk über diese Frage vor einigen Wochen schon einmal gesprochen, als das in Deutschland schon einmal ein Thema war.
Diese Staaten weisen ja ihrerseits auch an den Außengrenzen der Europäischen Union zurück. So, wir würden also auch einen entsprechenden Kaskadeneffekt auslösen, wenn wir zurückweisen, weisen auch andere zurück. Nur zurzeit wird überwiegend durchgewunken. Die meisten kommen nach Deutschland, so wie sie es ja auch wollen. Und die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die eigentlich die Länder des Erstzutritts sind, also diejenigen, die europäische Außengrenzen haben, machen von der Verpflichtung, die sie haben, nämlich zu registrieren und aufzunehmen, anschließend zu verteilen, praktisch keinen Gebrauch. Sie machen sich's auf Kosten der Bundesrepublik Deutschland leicht.
Das ist so ein Hauch von Trump. Dann sagt er am Ende des Tages nichts wirklich Relevantes und vor allen Dingen beantwortet die entscheidende Frage nicht.
Genau.
Funktioniert denn diese harte Hand in den anderen Ländern? Und das wissen wir nur alle aus den Erzählungen und Geschichten. Natürlich nicht. In den Niederlanden gibt es die Probleme. Wir haben sie medienwirksam in Italien mitbekommen, die außerhalb des Landes Lager bauen. Dann fliegen sie da mit wahnsinnig vielen Kameras 8 Leute hin. Dann sagt aber ein Gericht in Italien, das geht so nicht. Dann müssen sie wieder nach Hause fliegen. Jetzt machen sie gerade wieder einen Versuch und schicken wieder ein paar Leutchen dahin.
Und auch außerhalb der EU nicht zu vergessen, England hat ja auch diesen Ruanda-Plan gehabt. Der ist ja auch gescheitert. Damit haben die jetzt ja auch aufgehört.
Das heißt, diese ganzen dicken Versprechungen, die funktionieren nicht, weil wir zum Glück immer noch sowohl geltendes europäisches Recht als auch geltendes nationales Recht haben. Das kann man verändern, wenn man denn möchte. Man kann sagen, da braucht man aber dann eben demokratische Mehrheiten, um das zu verändern. Und da sind wir wieder so ein bisschen für mich auch am Anfangspunkt unserer Diskussion, dass ich sage, würden wir in Deutschland die geltenden Gesetze, die wir jetzt gerade haben, konsequent anwenden, müssten wir diese ganzen Diskussionen erstmal gar nicht führen, die wir gerade führen.
Ja, und ich weiß, es heißt immer wieder, ja, ihr linksgrün versifften Kabarettisten, ihr macht es euch so leicht, das sei alles so kompliziert und so. Aber man muss ja auch einfach mal festhalten, das ist nicht so ganz einfach. Ja, auch zu Recht ist es nicht ganz einfach. Es gibt eben ein Grundgesetz, es gibt die Europäischen Menschenrechtskonventionen, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, das gibt es ja alles. Und das alles gilt es halt bei einer solchen Thematik in den Fokus zu ziehen. Denn am Ende, und das gerät ja bei dieser Diskussion oft völlig in den Hintergrund, geht es eben bei den Themen Migration und Asyl und so weiter um Menschen.
Ja.
Und doch geht es dieser Tage eben hauptsächlich um Zahlen und so auch in Punkt 4, den Merz anbringt, tägliche Abschiebungen. Da sagt er ja auch, da müsste mehr abgeschoben werden und so, nur Abschiebung. Natürlich kann man darüber diskutieren, Straftäter abzuschieben und sollte das auch in gewissen Fällen auch tun. Nur die Frage ist die praktische Umsetzung, weil man kann natürlich Menschen nicht über Meer abwerfen, sondern es braucht immer noch Länder, die dann entsprechend auch die Abgeschobenen aufnehmen. Wenn ich erinnern darf an diesen Afghanistan-Flug, der da sehr pressewirksam durchgeführt wurde, wo 28 Straftäter dann zurückgeführt wurden, das war ein absoluter diplomatischer Drahtseilakt, wo man über Katar mit Afghanistan den Taliban verhandelt hat, was ja auch wieder ganz andere Komplikationen noch mit sich bringt. Das heißt also, die Praxis ist halt wesentlich komplizierter als diese 5 Punkte, die jetzt da einfach so in die Welt gestellt werden, die dann letztlich keiner Nachfrage standhalten. Genauso wie die Verschärfung des Aufenthaltsrechts für Straftäter und Gefährder, wo es dann auch um ein Ausreisegewahrsam geht, wo es, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 750 Plätze gibt, aber Friedrich Merz von 40.000 Menschen spricht, die ausreisen sollten.
Ausreisepflichtig
sind. Ausreisepflichtig sind. Philipp, korrigier mich, aber das ist eine gewisse Diskrepanz zwischen diesen 750 Absolut. Und diesen 40.000. Ja?
Ja.
Was hat er denn da vor, der Friedrich?
Herr Merz, ich hätte noch eine Nachfrage zu den Ausreisepflichtigen. Sie haben ja die 40.000 angesprochen und Sie wollen ja auch dafür sorgen, dass die dann in den Ausreisegewahrsam kommen. Dafür gibt es aber ja nur 750 Abschiebehaftplätze. Ja. Wie lange würde das denn dauern, diese Abschiebehaftplätze hochzusetzen, also die Strukturen zu schaffen? Und haben Sie mal ausgerechnet, was das kosten würde?
Jeder ausreisepflichtige Asylbewerber, der in Deutschland Menschen umbringt, kostet unser Land mehr als jede Bemühung um die Unterbringung in Ausreisegewahrsam dieser Asylbewerber. Das kann keine Kosten-Nutzen-Rechnung werden, sondern wir müssen jetzt Entscheidungen treffen. Und ich habe das am Donnerstag gesagt, wiederhole das gerne hier noch einmal. Es sind Containerbauten möglich. Wir haben leerstehende Kasernen in Deutschland. Wir könnten auf dem Gelände von Gefängnissen auch unter Wahrung des Trennungsgebotes entsprechende Container errichten.
Man weiß gar nicht, was man zuerst will, kotzen oder weinen. Wir haben am Dienstag dieser Woche der Ermordung von Juden im Holocaust gedacht. Wir haben in dieser Woche wieder ganz, ganz präsent Bilder von Menschen in Lagern. Ich halte es für ein Land wie Deutschland für absolut unwürdig, sich in solchen Gedankenspielen zu verzetteln, dass man sagt, ja, dann bringen wir die halt irgendwie in Containern auf Gefängnissen oder in Gefängnissen unter. Das ist so weit unter dem Niveau einer christlichen Partei. Das ist so weit unter dem Niveau einer humanistischen Gesellschaft. Dass geltendes Gesetz umgesetzt werden muss und in Zukunft auch konsequenter umgesetzt werden muss, das würde ich jederzeit unterschreiben. Wir haben es am Anfang gesagt, hätte man sich an die geltenden Gesetze gehalten oder wären die Vorgänge vernünftig bearbeitet worden, dann wäre es zu dieser Gewalttat nicht gekommen. Das ist eine klare Erkenntnis. Aber jetzt diese Bilder von Lagern und Gefängnissen zu malen, halte ich für, gerade auch in so einer Woche, für einen ekelhaften Tabubruch.
Ja, und vor allem dieser Generalverdacht, der natürlich wieder mitschwingt. Die sind alle gefährlich, die sind alle potenzielle Straftäter. Das ist ja so ein Klima, was dann auch entsteht, was letzten Endes auch wieder nur den Extremen dient. Und ich glaube nicht, der CDU zugute kommt in diesem Fall.
Nein, und die CDU, muss man auch sagen, befindet sich da im Moment in einer, ich versuche gerade harte Wörter zu vermeiden, also in einer Form von geistigen Verwirrung, die wirklich schon für mich wirklich, also die CDU schwankt ja gerade zwischen einem Jens Spahn, der sagt, wir geben den Syrern 1.000 Euro und fliegen sie am nächsten Tag nach Hause und wir bringen die in Containern in Gefängnissen um Friedrich Merz. Das ist, die Jungs wollen gerade einen auf dicke Hose und harte Hand machen. Sie werden nichts von dem wirklich umsetzen können. Und statt, dass sie sich wirklich auf die geltenden Gesetze konzentrieren und sagen, okay, lasst uns doch jetzt wirklich konkret analysieren.
Organisatorisch, personell, wie
was
kann man's vernetzen?
Was da schiefgelaufen ist und was hätte passieren müssen, damit das nicht passiert. Und das ändern wir innerhalb des nächsten halben Jahres. Und wenn das bedeutet, dass wir mehr Leute einstellen, dann scheißen wir auf die Schuldenbremse und dann stellen wir die Leute um. Wir bauen jetzt die Infrastruktur, um geltendes Gesetz umzusetzen. Das wäre eine politische Antwort. Das, was Sie gerade machen, ist, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich weiß immer nicht, ob ich kotzen oder weinen soll.
Ja, und vor allem, das ist ja ein Thema Digitalisierung, ein ganz großes Thema. Da mangelt es ja auch dran, also digitale Vernetzung zwischen Behörden. Also es gibt so viel zu tun, was politisch zu besprechen wäre. Und stattdessen
rennt Friedrich Merz los und erpresst diese Woche die anderen Parteien, indem er sagt, ich gehe jetzt im Bundestag, ich bringe meinen dicken Eierantrag durch, ja. Und wenn ihr nicht mitstimmt, dann ist mir scheißegal. Ihr habt jetzt die Chance. Wenn ihr nicht mitstimmt, dann seid ihr schuld, wenn die AfD mit mir Mehrheiten generiert. Es ist mir scheißegal. Also er presst die anderen und sagt zu denen, ihr müsst jetzt mit meinem völlig undurchdachten Scheißvorschlag zustimmen, damit die Faschisten keine Mehrheit kriegen. Das ist eine Form von Realitätsverweigerung. Es ist wirklich, Friedrich Merz ist eine Gefahr für die demokratische Stabilität in Deutschland. Der Mann, du siehst, ich bin wieder so ein bisschen in Rage, weil es mich so wahnsinnig ärgert, weil die Lösungen auf der Hand liegen, weil wir seit einer Woche nicht über die Opfer sprechen, weil wir nicht darüber sprechen, was ist in unserem aktuellen System möglich, sondern wir labern wieder über irgendwelche Hirnschissflüge und Furze von Friedrich Merz, die uns nicht einen Zentimeter vorwärts bringen und vor allen Dingen den Opfern nicht gerecht werden.
Ich muss jetzt an der Stelle eine kleine Lanze brechen für Friedrich Merz.
Ach komm.
Ja, er ist eine kleine. eine halbe, eine Mini-Lanze. Weil er ja lichte Momente hat, die dann schnell wieder von Dunkelheit eingeholt werden.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Er hat nämlich im November hat er etwas gesagt, was ich sehr schön fand. Das fand ich wirklich, hat mir mein Herz ein bisschen mit Wärme gefüllt, weil im November noch sagte er Folgendes.
Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt. Denn das hätten diese Damen und Herren von rechts außen doch gern, dass sie plötzlich die Mehrheiten besorgen.
Ja, das hat er gesagt. Und dieser Satz, diese Ansprache, muss man sagen, ist vom Winde verweht, weil jetzt klingt das Ganze ungefähr so.
Ich werde mit den Themen, die wir haben und die seit letzter Woche Mittwoch eine neue Dringlichkeit erfahren haben, in dieser Woche sehr konsequent durch den Deutschen Bundestag gehen. Und wir werden uns weder von den Sozialdemokraten noch von den Grünen, ganz sicher auch nicht von der AfD sagen lassen, welche Anträge, welche Gesetzentwürfe wir im Deutschen Bundestag zur Abstimmung stellen. Das, was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch dadurch, dass die Falschen zustimmen. Bei dieser klaren Positionierung bleibt es.
Manöverkritik. Und wir haben tatsächlich wieder Sprachnachrichten bekommen, Philipp. Wir freuen uns immer wie die Kinder, wenn diese Sprachnachrichten hier bei uns eintrudeln. Und insofern hat uns der Johannes auf den Anrufbeantworter gesprochen. Folgendes.
Ich fahre jetzt seit Tagen an Plakaten vorbei, auf denen steht, der Staat ist nicht dein Erziehungsberechtigter. Ich musste echt laut lachen. Als unsere Kinder 10 und 11 Jahre alt waren, haben die auch immer mit einem Fuß auf den Boden gestampft und gesagt, ihr seid nicht unsere Bestimmer. Mir sagt das, dass diese Partei eigentlich aus der Vorpubertät noch gar nicht rausgekommen ist. Viele Grüße aus Köln, Johannes.
Ja, FDP, ja, die vorpubertäre Partei. Man muss nur sagen, die FDP hat sich ja quasi zurückentwickelt. Es war ja eine, die gehen ja jetzt wieder zurück in die Pubertät. Jetzt sind sie in der Vorpubertät. Das Kindergartenalter steht im Prinzip vor der Haustür, wenn das so weitergeht mit Christian Lindner.
Aber ich finde, das ist was Besonderes.
Inwiefern?
Naja, dass du jetzt als FDP-Mitglied die FDP kritisierst, das finde ich ja toll. Also so ein bisschen das Selbstkritische, das mag ich.
Unfassbar. Also diese Behauptung, das wird sich wieder durchziehen. Liebe, nochmal, ich sag's immer wieder. Nein, das ist falsch. Ich bin in keiner Partei Mitglied. Und das nächste Feedback bezieht sich auch auf die FDP und kommt von Martin. Der Martin hat uns auf den Anrufbeantworter gesprochen, ist ein bisschen an der 1-Minute-30-Grenze gescheitert, macht seinen Beitrag aber nicht weniger wertvoll.
Hallo Männer, hier ist Martin Betzwieser aus Frankfurt am Main. Jetzt wollte ich mich auch mal melden, denn in einem Punkt muss ich meinem derzeitigen Lieblingspodcast widersprechen. In einer der vorigen Folge meinte der geschätzte Philipp Simon, wir bräuchten eine Stimme wie die der FDP im Bundestag. Und da widerspreche ich ganz klar, wir bräuchten eine sozialliberale Stimme wie die der FDP vor 40 bis 50 Jahren im Bundestag. Aber wir brauchen keine Stimme einer korrupten und destruktiven Blockadepartei wie die der heutigen FDP. Der Vorwurf Korruption ist sehr hart, aber ich habe zwei kurze Beispiele. Im letzten Jahr ging es ja in einer Folge von Grundlos gute Laune um den Cum-Ex-Skandal. Wer war Strafverteidiger des verurteilten Steuerbetrügers Hanno Berger? Wolfgang Kubicki von der FDP. Und später gab es eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages zu Cum-Ex. Und wer leitete diese Sondersitzung? Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Da ist keine politische Hygiene, im Gegenteil, das ist für mich politische Korruption. Zweites Beispiel, der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäfer betreibt ein sogenanntes Institut namens Prometheus, in dem er Lobbyismus für fossile Energie betreibt. Finanziert wird dieses sogenannte Institut von einem Milliardär aus der US-Klimaleugner-Innenszene der fossilen Energiewirtschaft, zum Beispiel Exxon und Shell, und dem Atlas Network, einem Dachverband von libertären und klimaskeptischen Denkfabriken in den USA. Das ist politische Korruption und eine solche destruktive und reaktionäre Partei möchte ich nicht in den...
da reißt seine Nachricht ab, aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden.
Der Punkt ist klar geworden.
Er hat uns auch noch eine E-Mail geschickt, wo er doch diverse Quellen auch noch mitgeliefert hat. Vielen, vielen Dank für diesen doch sehr, sehr ausführlichen Beitrag.
Ja, und wir stimmen zu an der Stelle. Faktisch betrachtet hat Martin natürlich an der Stelle recht. Ich habe halt so ein bisschen schon noch ein Herz eben für die FDP von vor vielen Jahren.
Ja, weil du ja auch mit einem FDPler zusammen diesen Podcast machst. Richtig. Ja, das kommt so, jetzt wieder. Natürlich. Ja, da ist es wieder.
Zitat.
So, und da sind wir in der zweiten Hälfte angekommen, mein lieber Freund. Und das Thema der ersten Hälfte hallt noch ein bisschen nach. Denn auch die Grünen müssen sich zu diesem Thema verhalten. Und ich möchte mich in meinem Teil heute ein bisschen mit Robert Habeck auseinandersetzen.
Der Robby,
der meines Erachtens im Moment so ein bisschen überbewertet ist und ich doch einige inhaltliche Schwächen bei ihm entdeckt habe. Ich glaube, als Übergang bzw. als Einordnung ist es an der Stelle einmal ganz gut, wenn wir jetzt so ein bisschen hören, was Robert Habeck auf dem Parteitag jetzt zu diesem Fall in Aschaffenburg gesagt hat. Denn es ist für mich so ein bisschen das andere Extrem der Bandbreite der politischen.
Mannheim, Soling, Magdeburg, jetzt ein Mord gegen Kinder, das in seiner Perversität und Brutalität einen sprachlos macht. Und so wie wir am Anfang geschwiegen haben, will ich einmal sagen, den Angehörigen, den Opfern, aber auch allen denen, die sich Sorgen machen, das darf nicht ohne Folgen bleiben. Wir brauchen ehrliche, harte Analyse, ob diese Tat hätte verhindert werden können. Analyse der Strukturen. Analyse, ob es Vollzugsdefizite gab bei den Landesbehörden, bei den Bundesbehörden, ob es Muster gibt zwischen den Mordtaten der verschiedenen Städte, die psychologische Störung, vielleicht Krankheit kombiniert mit Gewalt, hätte man es entdecken können, Gewaltbereitschaft hätte man es entdecken können, haben wir die Erkenntnismöglichkeiten, das zu tun? Und wenn es entdeckt wird, haben wir genug Personal, haben wir auch die rechtlichen Möglichkeiten, Täter, die Polizisten, Weihnachtsmärkte, Menschen auf Weihnachtsmärkten, Kindern ermorden wollen, zu identifizieren, zu kontrollieren, dingfest zu machen, gegebenenfalls abzuschieben. All das muss auf den Tisch und darf nicht weggewischt werden mit Wahlkampfrhetorik, die man sowieso aufgebracht hätte. Denn das ist die Lehre aus diesen Mordtaten, dass wir Sicherheit in Deutschland an diesem konkreten Fall analysieren und erhöhen. Und das ist unsere Aufgabe und der werden wir uns immer stellen.
Und da tue ich mich halt wahnsinnig schwer mit. Vor allen Dingen mit dem ganzen ersten Teil, wo er sagt, hätte es verhindert werden können, was Analyse und so. All diese Fragen stellen sich nicht mehr, weil die Analyse da ist. Ja, es hätte verhindert werden können. Alle Attentäter der letzten Zeit waren vorher polizeiauffällig. Alle Attentäter kamen nicht aus dem Nichts, sondern die waren auf dem Schirm der Behörden. Dazu sagen, wir müssen jetzt nochmal eine Analyse machen, ist Quatsch. Und ich kann dann auch an der Stelle verstehen, dass Leute davon genervt sind. Und sie waren jetzt 3 Jahre mit am Ball. Sie hätten Dinge verschärfen können. Sie hätten all diese Schritte machen können. Also das ist mir ein Ticken zu wohlfeil und auch an der Stelle echt ein Ticken zu realitätsfern. Ich tue mich da wirklich schwer mit.
Naja gut, aber da darf man nicht vergessen, dass die Grünen auf EU-Ebene mit zugegeben großen innerparteilichen Bauchschmerzen Verschärfungen des Asylrechts mitgetragen haben. Verschärfungen, die auch von Menschenrechtsorganisationen pro Asyl und so kritisiert worden sind. Und Habecks grundsätzliche Analyse, dass man jetzt ran muss und schauen muss, wo kann man da noch Stellschrauben stellen, wo sind bestimmte Dinge, das haben wir ja auch eben so festgestellt.
Ja, aber diese Analyse muss der Politikbetrieb doch nicht mehr machen. Die Analyse ist doch da.
Also du störst dich an der unkonkreten Formulierung. Also nicht, dass wir packen das an, sondern wir müssen erstmal gucken. Das findest du blöd.
Ich störe mich daran, dass er sich wieder in dem klassischen Politikerzeugs ergibt mit, wir müssen jetzt mal analysieren, hätte es verhindern können, was war da psychologisch? All diese Fragen stellen sich nicht mehr, weil sie bereits beantwortet sind. Es ist wieder die Ankündigung eines ewig langen Prozesses, der am Ende wieder keine Ergebnisse liefern wird. Und da kann ich verstehen, dass Leute da inzwischen von genervt sind. Die Analyse ist da. Wir wissen, wir haben in den Strafverfolgungsbehörden zu wenig Personal. Die Gerichte sind überlastet. Wir wissen, die Versorgung, die psychologische, psychiatrische Versorgung von Flüchtlingen ist nicht ausreichend gewährleistet. Es ist zu wenig Personal da. Wir wissen, dass Abschiebungen, die vollzogen werden müssen, aus vielerlei Gründen nicht vollzogen werden. Die gesetzlichen Grundlagen sind alle da, die Probleme sind erkannt. Jetzt brauchen wir jemanden, der sagt, ich nehme so und so viele Milliarden in die Hand oder ich stelle so und so viele Leute ein und werde dieses Problem innerhalb von 9 Monaten auf ein Level bringen, wo sich was verändern wird. Dieses Versprechen von noch mehr Analysen, das halte ich an der Stelle für politisch echt schwer vermittelbar. Ja, komm, also jetzt, also sag's mir, ich sehe ja, dass du nicht nur mit mir, sondern auch mit dir gerade innerlich kämpfst. Wenn du glaubst, dass ich jetzt an dieser Stelle wirklich Kabelsalat erzähle, dann sag's mir.
Nein, du erzählst natürlich keinen Kabelsalat. Ich meine, Habeck hat natürlich, das ist ja so, dass das, was Habeck innewohnt, dass er immer so eine gewisse, ja, Wohlfühlatmosphäre schaffen möchte mit dem, was er da sagt. Das heißt also, die konkrete Härte, das ist in der Formulierung eh seine Sache nicht. Der ist ja so ein bisschen der Golden Retriever der Politik, also in dem, wie er es so angeht. Ich sag nach wie vor, vielleicht braucht es aber auch eine solche Stimme, die ein wenig sanfter in die Themen einsteigt.
Nein, nein, weil ich glaube, dass diese Stimme eher diese harten, feuchten Träume von Friedrich Merz beflügeln. Wir brauchen einfach Leute, die die Realitäten klar auf den Tisch legen und sagen, das ist die Situation. So viele Leute fehlen in den Behörden. Wir müssen das und das machen. 1, 2, 3, 4, 5. Dieser ganze Prozess wird 1, 2 Jahre dauern und dann sind wir am Start. Weil das ist die Realität. Auch wenn Friedrich Merz jetzt sagt, mit seinen Containern in Gefängnissen und all diesen kleinen Geschichten. Das wird ja, also ich meine, was glaubst du, wie lange das dauert, bis die Baugenehmigung in dem Gefängnis haben? Was glaubst du, wie lange das dauert, bis diese Container überhaupt stehen? Also statt den Leuten irgendwelche Lösungen zu versprechen, die quasi innerhalb von Stunden umgesetzt werden sollen, sollte man sich doch mal bitte einfach auf die geltenden Gesetze konzentrieren und sagen, wie versetzen wir den Staat und die Bundesländer in die Lage, ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Das wäre die richtige Antwort und das werfe ich ihm an der Stelle vor. Was er aber natürlich will und was so ein bisschen das Ziel von Robert Habeck ist, er möchte gerne, das hat er ja auch selber mal gesagt, die ehemaligen Merkel-Wähler anzicken und das formuliert er an dieser Stelle auf dem Parteitag sehr konkret und da hören wir mal kurz rein.
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, früher hatte die Union hinter sich stehen, die Mitte, diese Mitte ist jetzt leer. Mitte heißt keine Statik, Mitte ist nicht ein geografischer Ort, Mitte ist einer politischen Kultur das Wissen, dass wir richtig streiten müssen, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft Konflikte haben, Diskussionspunkte haben über die großen, schwierigen Fragen. Migration gehört dazu, wie wir die Welt klimaneutral machen, aber den sozialen Ausgleich schaffen, dass wir das diskutieren werden, dass wir aber die Kraft der Diskussion mit der Kraft der Einigung zusammenbringen. Das bedeutet Mitte. Es bedeutet nicht, eine Position geometrisch zu bestimmen, sondern das Verständnis, dass Demokratie gelebt wird und die Demokraten einigungsfähig sein müssen. Einigungsfähigkeit heißt aber nicht Kompromisslosigkeit, heißt nicht friss oder stirb, heißt nicht entweder stimmt ihr zu oder ich stimme mit Rechtsradikalen. Das ist nicht Mitte, das ist Ideologie.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du dagegen zu sagen hast.
Ja, also ich tue mich sehr schwer mit seiner Definition von Mitte. Er übernimmt da so einen Begriff der CDU und rückt quasi die Grünen gerade in so eine gesellschaftliche Mitte. Also wir sind doch so die vernünftige Mitte, die Leute, die alle. Das waren die Grünen aber nie.
Das sind sie auch heute
nicht.
Für
eine Partei, die aktuell Plakate aufhängt, wo draufsteht, Klima und Natur schützen und dabei ihr eigenes Logo irgendwie auf 4 Punkt irgendwie ganz hinten in die kleinste Ecke des Plakats druckt, weil sie offensichtlich selber nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollen mit Themen, die beim Wähler nicht ziehen, finde ich alles sehr, sehr schwierig. Zum Schluss seine Analyse ganz zum Schluss dieses Zitats, der stimme ich zu. Aber diese ganze Mitte-Diskussion und dieses ganze, wir sind jetzt da, wo früher die CDU war, das halte ich für einen Riesenfehler. Wir brauchen eine grüne Partei, die klar zu den Werten und den Grundwerten der Grünen steht. Und wir brauchen quasi keinen Philosophen, der in hübschen Worten mir jetzt immer erklärt, dass ich quasi, ja, dass ich zu dieser Allgemeinheit, zu dieser Mehrheit gehöre, die irgendwie sich so ein wohliges Gemeinschaftsgefühl zurücksehen. Das ist nicht die Realität.
Ja, es ist natürlich ein alter Schlager, die politische Mitte, die er jetzt auch besetzt. Aber ich wiederhole mich. Robert Habeck ist ja die Wärmepumpe für all die Konservativen, denen es bei Friedrich Merz ein bisschen fröstelt. Diese Rolle
Politische Idee.
Doch. Da muss ich dir widersprechen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen politischen Anliegen, die man zu Recht einfordern kann, wo man sagen, also Klimaschutz und sowas wäre wichtiger, dass das jetzt im Vordergrund steht. Da muss man ja auch sagen, das nuscheln die Grünen gerade weg. Auch da wiederhole ich mich, das finde ich auch ganz schlimm. Sie merken natürlich auch die Grünen, dass sie mit diesen Themen bei den Wählerinnen und Wählern keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Das ist ja komplett weg vom Fenster, dieses Thema. Da wird ja abgewunken. Die Leute sind ja genervt von Klimathemen. Jetzt kann man da zwei Strategien einschlagen. Entweder man geht weiter in diese Richtung, riskiert, dass man Wählerstimmen verliert, beziehungsweise keinen neuen dazu gewinnt. Wir sind im Wahlkampf. Ich rede immer vom Wahlkampf. Ich rede nicht davon, was du als Partei dann letztlich machst. Oder du versuchst ein etwas, naja, ich sage mal, ein Tänzeln zwischen diesen einerseits wichtigen Positionen, die Partei vertritt, zu schaffen und eine Annäherung an ein neues Wählerklientel zu schaffen. Und das ist die Strategie, die die Grünen jetzt fahren. Ob die richtig oder falsch ist. Darüber können wir trefflich streiten.
Also, Entschuldigung, nur weil die Leute keinen Bock mehr haben, über Klimathemen zu reden, heißt es doch nicht, dass ich als Grüne quasi meine Grundkompetenz nach hinten rüberschmeiße und sage, dann machen wir das jetzt ein bisschen langsamer oder ein bisschen leiser. Also ich bitte dich, die Grünen haben uns das Klimageld versprochen. Die haben gesagt, Pariser Klimaabkommen, halten wir alles ein. Das ist alles in den 3 Jahren, ist das alles gefallen, ist alles vom Tisch. Klimageld ist nicht gekommen, all diese Sachen. Und jetzt distanzieren sich immer weiter und jetzt fängt er an, von der Mitte zu quatschen und macht einen auf Angela Merkel. Das ist nicht das, was ich von Grünen an der Stelle erwarte. Und er macht's, finde ich, auch einem Kollegen wie Friedrich Merz damit wahnsinnig einfach.
Ich gebe dir ja recht, dass das, was er da propagiert und wie er spricht, dass das auch nicht meine Vorstellung davon ist, wie eine grüne Partei agieren sollte, weil die Probleme sind ja drängend. Ja, und andere, Friedrich Merz sagte ja, jo, die Welt wird morgen schon nicht untergehen. Das ist ja so ein Zitat, mit dem er auch immer wieder da genannt wird. Und ich finde ganz im Gegenteil, man müsste jetzt bestimmte Dinge angehen, die auch in der Kernkompetenz der Grünen liegen. Nur du musst ja, um bestimmte Dinge durchzusetzen, erstmal in politische Verantwortung kommen. Und die Frage, die sich den Grünen natürlich jetzt nun stellt, wie kommen wir in politische Verantwortung, beziehungsweise wie kommen wir...
Ja. Also erstens waren sie in politischer Verantwortung und sie sind in einigen Ländern, sind sie in politischer Verantwortung. Also ihre Sachen ein bisschen konsequenter wenn du dir anhörst, mit welchen Thesen Christian Lindner im Moment durch die Gemeinde marschiert, ja, dann ist mir dieses Mitte-Gequatsche vom Habeck deutlich zu wenig. Und ich glaube auch, dass er an einigen Stellen auf eine Art und Weise träumerisch unterwegs ist, wo ich mich wirklich frage, ist das schon realitätsfremd? Wir hören mal rein.
Ein Blick zurück auf die letzten Wochen und Monate. Deswegen ist die Bilanz gemischt. Wir sehen, und ich sage das mit wirklich großer Dankbarkeit nach den schwierigen Ampeljahren und all dem, was passiert ist, wir sehen, dass Zutrauen wächst, dass Vertrauen zurückgeholt wird in unsere Partei, in meine Person, in die politische Handlungsfähigkeit. Wir sehen, dass mit dem Vertrauen auch die Zuversicht wieder zurückkommt. Und vielleicht wird der Wahlkampf eine erstaunliche Entwicklung nehmen, etwas, was man vor Monaten gar nicht für möglich gehalten hat, dass sich durch diese politische Debatte ein Kristallisationspunkt bildet, an dem sich Menschen aufrichten können, dass Deutschland die miese, petrige Haltung der letzten 2,5 Jahre überwindet, dass nicht das Schlechtreden, der Hass, die Missgunst gewählt wird, sondern die Zuversicht, der Optimismus, das Gewinnen wollen und nicht nur das Verlieren nicht wollen. Immer den anderen die Schuld geben, immer nicht verantwortlich sein. Das soll abgewählt werden in Deutschland. Wer hätte das für möglich gehalten, dass die Chance besteht in diesen Wochen, dass das Land sich wiederfindet und besinnt auf das, was Deutschland stark macht.
So. Jetzt sagt er, ich glaube, ein Satz, der dir wahrscheinlich auch ein bisschen aufstößt, dass dir das Vertrauen in die Grüne Partei und in seine Person zurückkommt. Das wird ja wahrscheinlich sowas sein, woran du dich jetzt da so ein bisschen reibst.
Ja, da muss ich dir sagen, mit dem Kristallisationseffekt und Deutschland entdeckt sich jetzt neu und Deutschland entdeckt die Zuversicht.
Das ist seine Vision der Zukunft.
Ihr hattet 3 Jahre die Gelegenheit, diese Zuversicht zu verbreiten. Ihr hättet 3 Jahre lang sagen können, lieber Christian Lindner, wenn du nicht in der Lage bist, gemeinsam mit uns Zuversicht zu verbreiten, wenn du nicht in der, dann müssen wir diese Regierung stoppen. Sie haben 3 Jahre wesentlich mit dazu beigetragen, diese Stimmung, diese miese petrige Stimmung weiter und weiter und weiter und weiter zu befeuern. Auch Robert Habeck immer wieder auch mit kleinen Sticheleien gegen Christian Lindner. Wir erinnern uns an den Satz, wo er gesagt hat, wenn ich irgendwie Kanzler bin oder in Regierungsverantwortung, dann wird Christian Lindner nicht Finanzminister. Also sie haben selber zu einer Stimmung beigetragen, wo er sich jetzt hinstellt und sagt, Mensch, und jetzt kommt die Zuversicht und jetzt kommt die und auch er verspricht den Leuten da etwas nicht ganz so radikal und realitätsfremd vielleicht wie Friedrich Merz, aber finde ich auch schon echt schwer an der Grenze, eine Welt, die so einfach nicht stattfinden wird. Und wer denn glaubt, dass eine potenzielle CDU-Grüne Koalition unter Friedrich Merz geräuschlos regieren wird, also ich bitte dich.
Das glaubt ja auch, glaube ich, keiner. Aber ich glaube, es gibt es gibt durchaus Wählerinnen und Wähler, die, glaube ich, begeistert sind, wenn da einer in diesem ganzen, in diesem Wahlkampf, wo auch ja der kollektive Tritt nach unten, ja, also wir hören es ja auch, am Bürgergeld soll gespart werden und hin und her und die schaffen nichts und keine Leistung mehr, sind, glaube ich, viele froh, wenn ihr einer mal radikale Harmonie verspricht. Und ein radikales Harmonieversprechen ist ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Wahlkampf, das jetzt Robert Habeck in dieser Rede einfach auch vertritt. Und ich finde, warum
radikale
nicht?
Radikale Harmonie.
Ja.
Also wirklich. Ja. Grüße gehen raus nach Mainz.
Ja.
Radikale Harmonie.
So.
Ja.
Und jetzt sage ich dir nochmal eins.
Das beschreibt unsere Beziehung, glaube ich, am besten.
Ja. Aber jetzt sage ich dir nochmal eins. Wenn wir hier mal darüber reden, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es gibt ja diese Umfragen, wen würden Sie wählen, wenn Sie direkt einen Kanzler wählen könnten? Ja, das ist zwar alles nicht berühmt über die Prozentwerte, über die wir jetzt gleich sprechen, aber da ist Robert Habeck, last time I checked, mit 28% an der Spitze all dieser, ja, die sich gerade als Kanzlerkandidat gerieren.
28%.
Ja, richtig. Natürlich ist das jetzt nicht die Welt. Dann kommt irgendwie Friedrich Merz mit 25 oder was und dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich nicht im Kopf. Aber das heißt, letzten Endes ist er mit seiner Person auf einer Welle, die natürlich sehr shaky ist, das muss man auch sagen. Die Grünen haben viel Scheiße gebaut jetzt in letzter Zeit, auch in der Kommunikation. Ich erinnere nur an seine Geschichte mit der Kapitalertrags, wo er dann Abgaben auf Kapitalgewinne und er konnte es gar nicht so richtig erklären. Oder auch jetzt diese Geschichte mit Gelbhaar, die den Grünen jetzt vor die Füße gefallen ist. All das ist natürlich jetzt sehr, sehr ungünstig, gerade im Wahlkampf für die Grünen. Aber ist doch klar, dass er versucht, einen Gegenpol zu bilden, zu dem, wie alle anderen gerade Wahlkampf machen.
Und ja, aber den könnte man schon auch ein bisschen inhaltlich unterfüttern. Also den muss man nicht auf diesem ich mache jetzt die Lücke von Angela Merkel Niveau machen und von Zuversicht quatschen. Also, und weil du gerade sagtest, ja, er ist irgendwie vor Friedrich Merz. Ja, aber Friedrich Merz rutscht mit seinem knallhart Schwachsinn bei 25% durch. Er ist mit seinem Lass uns kuscheln gehen bei 28%. Das ist jetzt auch nicht der wahnsinnige Unterschied, wo ich sage, Mensch, guck mal, da hat sich ein Land ganz klar entschieden.
Und hat ja im demokratischen Prozess auch keine Bedeutung. Das weiß ich ja auch.
So.
Ja.
Und ich finde eben auch, was man ihm schon auch vorwerfen kann, ist streckenweise eine sprachliche Abgehobenheit, wo ich mir denke, also das ist nicht das, was ich von einem grünen Politiker erwarte. Wir hören einmal rein, denn seine Sprache ist wirklich was für Genießer.
Verantwortung suchen ist nicht das Gleiche wie Verantwortung verordnen. Das kann man nämlich nicht. Auch die stärkste Regierung, auch die grünste Regierung wird in der nächsten Legislaturperiode kein Gesetz für Optimismus oder für Zuversicht schreiben können.
Also er quatscht die ganze Zeit über Zuversicht, Optimismus und dann preist er quasi selber ein, ja, Verantwortung kann man nicht verordnen. Also man kann uns nicht dazu zwingen, denn wir müssen ja dann mit anderen. Und das ist alles so, wo ich sage, Freundchen, in der Zeit hättest du mir wirklich ein paar interessante Fakten liefern können. Aber das ist also für mich wirklich, fällt mir wirklich schwer, da noch positiv zu bleiben.
Aber man muss fairerweise eins sagen, Robert Habeck hat in seiner Amtszeit als Wirtschaftsminister sehr, sehr häufig versucht, komplexe Sachverhalte zu erklären, seine Politik auch zu erklären, hat in sehr vielen Gesprächen und Interviews auch, ist er ins Detail gegangen, genutzt hat es ihm am Ende nichts, weil, und jetzt komme ich wieder so ein bisschen zur Publikumsbeschimpfung und da nehme ich ja mich überhaupt nicht aus. Wir haben uns ja gerade die Politik so zusammengeklickt, wie sie gerade ist. Das heißt also, letzten Endes funktioniert es ja in einer instagramisierten Welt halt sehr verkürzt alles nur noch. Es braucht Schlagworte, es braucht Emotionen, Fakten, komplexe Zusammenhänge wollen die Leute ehrlicherweise gar nicht mehr hören. Mit Ehrlichkeit kommst du, also mit Komplexität und Differenzierung kommst du, dringst du nicht mehr durch. Und vielleicht ist das letzten Endes, was wir bei Habeck jetzt erleben, seine Antwort, ob das eine gute ist, darüber streiten wir uns ja gerade. Du sagst nein, ich sage, es ist keine gute, aber es ist vielleicht gerade die adäquate oder das, was man machen kann, um einen Gegenpol zu setzen, was wie sonst Politik betrieben wird. Und eigentlich ist das, was wir gerade erleben, genau die Bandbreite, die man kriegt, wenn alles nur noch auf kurze, knappe Statements, auf Instagram-Reels von 30 Sekunden konzentriert wird. Ich spitze jetzt zu, aber das ist die Politik, die wir gerade haben und die haben sich die Bürgerinnen und Bürger einfach auch so zusammengeklickt, erarbeitet und
ja,
die Meinungsbildung findet
ja,
eben statt.
Also ich meine, wir haben Robert Habeck gerade mit seinen Aussagen ja auch bei uns im Podcast viel Zeit eingeräumt. Das war ja keine Instagramisierung, sondern er konnte ja gerade da eine gute Minute seine Vorstellung von der Mitte raushauen und die hat mich trotzdem nicht bei weitergebracht. Also, aber in einem Punkt gebe ich dir recht. Er hat während seiner Amtszeit immer wieder die Gelegenheit genutzt, Sachen sehr gut zu erklären. Und deswegen möchte ich mit einem positiven Beispiel enden, denn in seiner Parteitagsrede hat er noch eine, wie ich finde, hervorragende Definition von Populismus abgeliefert.
Der Populismus, der dieses Land, die Demokratie, die Freiheit herausfordert, er speist sich nicht aus nur einzelnen Problempunkten. Er ist eine Methode. Eine Methode, die darauf zielt, die Debattenkultur in diesem Land zu verwirren. Die dazu führen soll, dass Menschen nicht mehr miteinander reden, dass Demokraten vergessen, was sie eigentlich ausmacht, nämlich der Kampf um die Rechtsstaatlichkeit und um das Recht, seine Meinung zu sagen und dann aber auch sich einigen zu können. Er will uns dazu bringen, immer weiter uns anzubrüllen, sodass wir am Ende nicht mehr aufeinander hören oder uns schweigend zurückziehen. Ein Gespräch, ein demokratischer Raum dadurch unmöglich wird. Es ist nicht einfach, dagegen ein politisches Mittel zu finden. Aber es ist sehr klar, was das politische Mittel nicht ist. Das, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, steht zur Abstimmung. Wir werden den Populismus nicht schlagen, nicht besiegen, indem wir ihn adoptieren, indem wir seine Sprache, seine Haltung, sein Ausgrenzen, seinen Hass in unsere Mitte lassen. Das ist die demokratische Verwirrung, die im Moment um sich greift.
Das war Grundlos gute Laune für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, bitte, bitte lasst uns eine gute Bewertung da. Überall, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und wir freuen uns natürlich wie Bolle, wenn wir Feedback von euch bekommen. Zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder ihr werdet unser absoluter Lieblingshörer bzw. die absolute Lieblingshörerin, indem ihr uns eine Sprachnachricht schickt auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für Grundlos gute Laune.
Mein lieber Tobi, ich danke dir wieder für diese schöne Zeit, die ich heute auch, mit dir verbringen durfte. Es hat wieder wie immer Spaß gemacht, sich mit dir zu streiten.
Ja.
Die entscheidende Frage ist, hast du noch einen Rausschmeißer?
Ja, habe ich. Und zwar können wir ja alle Tipps gebrauchen, wie man ein erfolgreiches Leben führt. Und ich habe jemanden gefunden, das ist so jemand, dem werde ich ein bisschen mehr Zeit widmen, weil er wirklich gute Anregungen gibt. Und zwar ist das Markus Prinz von Anhalt, der sympathische Straftäter, Tierquäler und Entrepreneur. Der hat wieder mal einen Tipp für ein erfolgreiches Leben rausgehauen. Den möchte ich niemandem vorenthalten. Hier ist er.
Ich wäre heute immer noch Metzger, wenn ich auf meinen Vater gehört hätte. Der hat mir in die Metzgerei gesteckt, als ich 16 war. Versteht ihr das? Und dann habe ich mich orientiert an reichen, erfolgreichen Menschen. Und wenn ich heute einen Tipp kriege von einem Kryptogenie oder einer, der sich dafür hält oder der schon was erreicht hat, irgendeiner, der Ahnung hat, dann nehme ich den Tipp. Ich nehme den Tipp. Und dann mache ich das Beste draus. Aber man muss es tun und man muss es wollen. Also will es.
Das war die 17. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und zum Schluss fordere ich Sie, die radikale Harmonie. Word.